House of Wax, the ultimate dimension in terror, comes to the screen in StereoVision 3D. Vincent Price at his diabolical best will take you room by terrible room on a journey to the ultimate chamber of horrors. StereoVision 3D will synthesize before your eyes the terrifying reality of it all. In StereoVision 3D.
Hallo und herzlich willkommen im Bahnhofskino. Heute wieder mal mit einem meiner allerliebsten Gäste, mit einem unserer regelmäßigsten Gäste. Und ich schwenke zurück zu einem meiner allerliebsten Gäste. So, das ist nämlich der André. André Wenzel. Hallo, André.
Hallo, danke schön für die nette Willkommensbotschaft. Tag, Patrick.
Hey André, ich habe das letzte Mal einen Film aufgedrückt, weil ich dachte, das ist doch genau unsere Tasse Tee, die wir gemeinsam schlürfen können, nämlich The Resurrected, so als Lovecraft-Adaption genau deine Kragenweite. Und wir waren so milde, euphorisch, also wohlwollend, aber doch nicht jetzt absolut überwältigt. Und im Zuge dieser Erfahrung dachte ich mir, jetzt wünschst du dir doch mal was. Und du hast dir was gewünscht. Und vielleicht möchtest du einfach sagen, was du dir für die heutige gemeinsame Folge gewünscht hast.
Nun, die Sache ist die gewesen, in diesem Jahr habe ich Vincent Price wieder ein bisschen für mich wieder entdeckt. Mhm. Und deswegen dachte ich mir, man könnte ja mal über zwei Filme von ihm reden. Jetzt hat der gute Mann ja eine recht ausladende Filmografie. Mhm. Und deswegen hatte ich meine allererste Begegnung mit Vincent Price vorgeschlagen. Und das wäre Theater of Blood, den die auch schon mal hattet, wenn ich mich recht entsinne, irgendwo in ganz grober Vorzeit.
Lange her, ja. 12 Jahre plus her.
So. Ja. Und deswegen hatte ich das mal vorgeschlagen. Und ich glaube, House of Wax, so damit man gleich zwei Filme hat, das kam dann von dir noch so als, ja, können wir auch noch mitmachen.
Ja.
Und das passt eigentlich auch ganz gut, weil im Grunde genommen, zumindest hatte wohl das irgendwo mal gesagt, House of Wax ist so ein bisschen der inoffizielle, offizielle Anfang von Vincent Price Karriere als Horrorstar. Und Theater of Blood ist so ein bisschen so sein Schwanengesang.
Mhm.
Ja. Also, zumindest auf der Blu-ray von Theater of Blood sagt das irgendwer. Ich glaube, danach kam noch irgendwas wie Madhouse oder sowas in Richtung. Aber gut, ist ein Schwangesang. Zumindest war es am Ende seiner Karriere. Deswegen passt das ganz gut. Damit haben wir den großen Zirkelschluss.
Ich glaube auch, weil es ja auch tatsächlich, glaube ich, ein kommerzieller wie publikums- und kritikseitiger Erfolg war, Theater of Blood. Was danach kam, ich meine, klar, er hatte noch Filme, er hatte noch Hauptrollen. Einige wenige, aber eben vor allem war er dann so Special Guest Star. So als solchen erinnere ich mich an ihn so in den letzten Jahren seiner Karriere. Mhm. Also ich mag zum Beispiel From a Whisper to a Scream auch sehr gerne, diesen Anthologiefilm von Jeff Burr. Aber da spielt er eine glorifizierte Nebenrolle. Genauso wie in den Kollaborationen mit Tim Burton für Vincent und für Edward Middle Scherenhänden. Das sind eben Nebenrollen. Ne? So Vincent Price auf den letzten Metern seiner Karriere, haben wir ihn noch mal vor die Kamera oder hinter das Mikrofon gekriegt. Und schön, dass er dabei ist. Aber er trägt nicht den ganzen Film. Und das muss er hier in den beiden heute besprochenen Fällen eben tun.
Genau.
Den Film tragen. Zu großen Teilen, ja. Ich war sehr glücklich über die Auswahl. Ich bin sehr glücklich über die Auswahl, ehrlich gesagt, weil ich mag Vincent Price. Kann ich viel falsch machen in meinen Augen. Und selbst wenn, also er ist eben auch einer der Schauspielerinnen und Schauspieler, denen man auch mal so eine Mittelmäßigkeit oder ein eher schlechteres Werk verzeiht, weil er einfach dabei ist. Und einfach dadurch, dass er dabei ist, einfach das Werk so um 2, 3 Qualitätsstufen nach oben reißt.
Ja, vor kurzem gesehen in, ich glaube, Scream and Scream Again.
Ja.
Der eher so, das ist kein guter Film. Aber Vincent Price ist dabei und Vincent Price ist gut.
Absolut. House of Wax, muss ich mich auch nochmal zurückbesinnen, 53, habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Tatsächlich habe ich es viele, viele Jahre offensichtlich vor mir hergeschoben. Mir war gar nicht so bewusst, dass er bis dato keine wirklich großen Hauptrollen hatte. Also er hatte wohl 1, 2 Hauptrollen, aber eben das waren dann keine Filme, die große Kassenerfolge waren, sondern dann eben auch einfach für kleine Studios produziert wurden. Und das ist eben tatsächlich auch, ich glaube, er war ja schon Anfang 40, Mitte 40 zu dem Zeitpunkt, das relativ lange gedauert hat, bis er so ein Genre-Kino-Star wurde, war mir gar nicht mehr so bewusst.
Das ist tatsächlich korrekt. Der Mann hatte zu dem Zeitpunkt ja tatsächlich eine relativ salopp Karriere hinter sich. Ich weiß, er hat sogar in einem Laurel und Hardy-Film mitgemacht. Hm. Ich glaube, Shams at Oxford war es gewesen, wo ich seinerzeit, als ich den mit meinem Vater geguckt hatte, komplett überrascht gewesen war, als ich ihn sah ohne Schnurrbart und dann, ist das Vincent Price? Er ist es, tatsächlich. Und da kamen, glaube ich, auch noch so Rollen wie The Baron of Arizona, ein ziemlich guter Film, zwar komplett horrorlos, ist eher so eine Art Western, aber auch ganz toll. Und dann war seine erste Horrorrolle, hatte er wohl so nominell in Abbott und Costello mit Frankenstein oder sowas in der Richtung, glaube ich.
Ach so, ja. Sehr schön.
Als unsichtbarer Mann. Man hört dann seine Stimme. Und ansonsten hatte er auch nochmal eine Rolle als hier Richard der Dritte in Tower of London. Mhm. Das passt ja sogar gleich. Also insofern, er war schon recht in Lust da unterwegs, aber House of Wax ist wohl die erste Rolle, wo man dann sagen kann, gut, und da begann der Vincent Price, den wir heute kennen, und das führt dann rüber zu hier Poe und dann immer weiter.
Die große Star-Karriere begann mit House of Wax, genau, wie gesagt. Und falls Menschen uns hier zuhören und gerade sagen, wovon redet ihr eigentlich, möchte ich noch ergänzen. Der Film heißt hierzulande Das Kabinett des Professor Bondi. Und da gehen doch gleich, glaube ich, die Äuglein und die Ohren auf von ganz vielen Menschen, die sagen, ach so, der Bondi, natürlich.
Und das Tolle an der Sache ist, aufgrund dieses Titels gab es hierzulande auch mal ein Sequel.
Ja, ich weiß.
Es ist großartig.
Ich glaube, Dick Miller spielt damit. Das ist auch eine Corbett-Produktion, ne?
Genau, da passt das ja alles irgendwie so wieder zusammen.
Das hier war eine große Studioproduktion und das ist ja auch, also House of Wax tatsächlich, wie gesagt, kenne ich nur aus zweiter Hand. Ich habe den bis dato nicht gesehen und war in meiner Erinnerung eben der Film, der einfach ein sehr, sehr quasi legendärer Horrorstoff ist, der mehrfach verfilmt wurde. Es gab ja auch bereits eine sehr, sehr erfolgreiche Adaption dieses Stoffes aus dem Jahr 1933. Dann gab es noch einen Anfang der Nullerjahre mit unter anderem Paris Hilton, der aber auch, glaube ich, sich inhaltlich kaum ähnelt dem, was wir hier sehen. Aber auf jeden Fall ein gerne immer wieder aufgegriffener Stoff, insbesondere eben von Warner. Und Startschuss für die große Star-Karriere von Vincent Price. Was ich nicht so auf dem Schirm hatte, ist, dass es tatsächlich wohl die erste große 3D-Studioproduktion war. Also 3D-Kino war nichts Neues anno 53, das lief schon einigermaßen gut, aber dass eben wirklich so ein Major ankam wie Warner und gesagt hat, ja, wir wollen da auch ein Stück vom Kuchen abhaben, vom 3D-Kuchen. Das war wohl 53 ganz neu. Und hat wohl ordentlich reingehauen. Also die Leute mochten das.
Ich kann jetzt hier, kann ich eine kurze, mich vielleicht etwas doof dastehende Anekdote jetzt zu der 3D-Fassung sagen? Bitte. Ich hatte tatsächlich halt auf einem bekannten großen Internetversandhaus geguckt und dachte irgendwie, oh, es gibt die 3D-Fassung. Hm. Und ich bin echt in meiner komplett dösigen Naivität davon ausgegangen, ja, das wird dieses alte 3D sein, also grün-rot und vielleicht liegt sogar eine Brille dabei. Ja. Und deswegen habe ich mir extra die teure 3D-Fassung gekauft. Und natürlich, das hätte ich mir nicht denken können, aber natürlich war es nicht irgendwie dieses rot-grün 3D.
Ja, sondern für 3D, ja, genau. Ja,
wenn ich halt einen 3D-Fernseher gehabt hätte, dann hätte ich das genießen können. Das war jetzt leider nicht der Fall gewesen. Also, hab gut 10 Euro mehr ausgegeben, aber okay.
Ich würde ja gerne sagen, kommt vorbei, aber wir haben auch keinen 3D-Fernseher. Also, ich habe hier auch einige 3D-Blu-Rays liegen. Ich glaube, auch Jurassic Park in der dreidimensionalisierten Form. Und ich kann den nicht gucken. Also, aber gut, ihn zu haben.
Ja, ich meine, bestimmt kommt 3D-Fernsehen wieder in die Mode.
Ja, mal gucken, tatsächlich. Ja. Mhm. House of Wax, das Kabinett des Professor Bondi, Regie führte André Détourt. Am Drehbuch schrieben Charles Belden und Crane Wilbur und produzierte das Ganze, wie gesagt, Warner unter der Leitung von Joe Dreyer und Brian Foy. In den Hauptrollen Vincent Price, Frank Lovejoy, Carolyn Jones, Phyllis Kirk und vieles weitere Personal und auch ein junger Charles Bronson, damals noch nicht unter seinem Namen, unter dem wir ihn alle kennen, nämlich Charles Bronson, sondern irgendwie Buczynnik oder so. Ich glaube, er ist ja litauischer Abstammung, ne? Er ist ja, glaube ich, das Kind litauischer Einwanderer. Und hieß sich immer Charles Bronson in Hollywood.
Da weißt du jetzt mehr als ich. Ich muss sagen, ich kenne ihn nur unter Charles Bronson.
Ja, ich war überrascht, ihn zu sehen, und weil er eben auch unter seinem Namen, unter dem wir ihn alle kennen, nicht in einem Opening Credits genannt wird, und war dann überrascht, als er dann auftauchte als Igor und musste dann nachgucken und stellte fest, ach so, deswegen, ja. Auf jeden Fall illustrer besetzt, großzügig produziert, und die UFDB-Inhaltsangabe hat geschrieben, L.J. Silver, was vermutlich, ich schlussfolge mal, ganz smart für Long John Silver steht. Und er oder sie, vermutlich ein R, schreibt, Bondi ist ein Wachskünstler und hat sich ein tolles Wachsfigurenkabinett von berühmten Persönlichkeiten aufgebaut. Sein Partner jedoch sabotiert das Ganze, weil er die Versicherungssumme kassieren will. Das Kabinett geht in Flammen auf, Bondi wird für tot gehalten. Ein paar Wochen später tötet ein maskierter Killer Bondis Ex-Partner und weitere Personen aus dessen Umfeld. Die Leichen verschwinden jedoch aus dem Leichenschauhaus. Zur gleichen Zeit taucht der an den Rollstuhl gefesselte Bondi wieder auf und beginnt, sein Wachsfigurenkabinett wieder aufzubauen. Doch er hat sich verändert, sein Augenmerk liegt auf der Ausstellung von Gewaltszenen und seine Figuren sehen auf einmal verblüffend realistisch aus. Doch eine wichtige Figur fehlt noch. Punkt, Punkt, Punkt. Wie war dein Erstkontakt mit das Kabinett des Professor Bondi?
Ich denke fast genauso wie deine. Das ist ein Film, der immer da gewesen ist, also die Art von Film, wo man sagt, ja Mensch, den sollte ich mal gucken, das habe ich jetzt gemacht. Der ist mir tatsächlich immer durch die Lappen gegangen. Es kam einfach nie wirklich die Gelegenheit zu sagen, jetzt gucke ich ihn auch einfach mal, außer jetzt halt hier. Das war eine gute Gelegenheit, danke dafür. Hm. Deswegen habe ich mir die 3D-Fassung von House of Wax. Ich komme immer noch so doof vor, sorry.
Nee,
das war das erste Mal, dass ich den geguckt habe. Ich kannte das Remake aus den Nullerjahren mit Paris Hilton früher als das hier.
Ja.
Asche auf mein Haupt.
Geht mir ja genauso, wie gesagt, ich werfe da nicht den ersten Stein. Also ich habe ihn tatsächlich jetzt zum ersten Mal gesehen, heute.
Das Tolle ist ja, woran merkt man, dass es großes Hollywood-Kino war? Der Film geht gerade mal 90 Minuten, aber nach der Hälfte kommt eine Intermission von 10 Minuten.
Oh, ist sie toll, ja. Und da muss ich ja gleich sagen, ein herausragendes Merkmal für mich des Films benennen, die Typo. Also die Typografie des Films, in der der Titel hier präsentiert wird, in 3D-Lettern, die einem quasi entgegenspringen aus der Kinoleinwand, aus dem Bildschirm. Und auch die Intermission-Grafik ist ja tatsächlich, also die Illustration, mit in dieser tollen Typo gehalten. Das sind so Schriftzeichen mit Serifen, die quasi schmelzen wie Wachskerzen. Ganz, ganz toll.
Ja, sieht super cool aus. Sogar ohne 3D-Effekt kann man das sogar noch ein bisschen erahnen, tatsächlich. Also das ist tatsächlich ziemlich cool.
Also der Film, ich muss sagen, wie gesagt, wir haben den jetzt beide geguckt in 2D. Der Film lässt einen aber auch niemals vergessen, dass es sich um eine 3D-Produktion handelt. Weil es vergehen nie mehr als 5 Minuten, als dass irgendwie ein menschlicher Körper in Richtung Kamera fällt oder irgendwie ein Objekt im Vordergrund ist, das eben den Blick auf das Personal, auf das Ensemble verdeckt oder dieser lustige Ping-Pong-Spieler.
Ja, der ist großartig, wo du die ganze Zeit weißt, warum ist er jetzt drin? Ah ja, na klar. Das ist, glaube ich, auch so der Unique Selling Point für das ganze 3D-Ding tatsächlich gewesen, weil das hoppst ja ständig irgendwie entgegen.
Ich fand das wirklich, es hat einen Charme, muss ich sagen. Mhm. Und das meine ich jetzt auch nicht als vergiftetes Kompliment. Das mit diesem Ping-Pong-Artisten geht ein bisschen lang. Also um ein bisschen Kontext zu geben, ne? Bondi ist geglaubt tot, aber nein, er ist noch am Leben und eröffnet eben sein großes neues Wachsfigurenkabinett. Und zur großen Eröffnungsparty hat er einen Ping-Pong-Künstler eingeladen, der eben mit seinem Schläger immer Bälle von sich schlägt, die an Gummischnüren befestigt sind und natürlich bevorzugt in Richtung des Kinopublikums, mit dem er dann auch spricht. Also durchbricht die vierte Wand und fängt an, mit dem Kinopublikum zu reden.
Irgendwas mit Popcorn.
Genau. Na, schmeckt Ihnen Popcorn? Ja, und es gibt im Kontext dieses Films, der Filmhandlung überhaupt, ergibt das gar keinen Sinn, dass eben plötzlich sich dem Kinopublikum zuwendet und sagt, na, gefällt Ihnen der Film? Wie schmeckt das Popcorn? Aber gut.
Ja, das Spektakel.
Ja.
Ja, ansonsten, ich war ja tatsächlich ganz positiv überrascht, dass sie hat zwar nur eine relativ kurze Rolle, Caroline Jones hier zu sehen, also Morticia Adams.
Sehr schön, ne? Habe ich mich auch gefreut, ja. Sie hat diese Quick-Stimme aus, wie heißt die, der Sturmfilmstar aus Singing in the Rain, der, glaube ich, auch ein Jahr vorher rauskam.
Ich weiß, wen du meinst, aber auch das weiß ich gerade nicht. Hier sind wir althergebrachte Filmszene, viele Leute, und dann können wir nicht einfach mal die Names droppen aus irgendwelchen Klassikern.
Das sind eigentlich so die Sachen, die man sich zurechtlegt vor der Aufnahme und dann die natürlich einfach zum Besten geben kann. Und Menschen, die einem zuhören, sagen, oh, dass der sich daran erinnert, wow. Mhm. Der hat das irgendwie vollkommen verinnerlicht. Und ich war nein. Lina Lamont, genau, gespielt von Gene Hagen in Singing in the Rain. Also sie hat auch diese fiepsige Stimme. Daran erkennt man eigentlich auch sofort in Komödien, genau, lustiger Sidekick, lustige Nebenfigur, die später keine wichtige Rolle mehr spielen wird. Und hier in Horror-Thrillern wie diesen erkennt man daran sofort das nächste Opfer. Ja. Aber ansonsten, ich finde auch den Film sehr, sehr kompetent besetzt, wobei ich jetzt zugeben muss, abseits von Vincent Price, Caroline Jones und Charles Bronson, hier jetzt niemand dabei ist im Cast, von dem ich sage, ach so, hier, er, sie. Mhm. Spannend.
Ja, gut, dass du es ansprichst. Also ja, sie machen ihre Sache gut. Ich wäre es böse gewesen, hätte gemeint, schade, dass Caroline Jones nicht die weibliche Hauptrolle ist, weil den Rest finde ich manchmal ein bisschen blass vielleicht.
Ich, ja, tatsächlich.
Kompetent, aber ein bisschen blass von mir aus.
Die haben nicht wahnsinnig viel Innenleben, was schade ist. Es ist schwer, tatsächlich irgendwelche großen Sympathien für eine der, sage ich mal, Figuren auf der guten Seite zu entwickeln, weil die eben auch alle figürlich sehr, sehr dünn sind. Und gerade das männliche Personal, also ohne jetzt brachial wieder woke zu sein, sehr, sehr unangenehm auftritt. Also also Frauen werden in diesem Film nicht besonders wohlwollend behandelt. Das ist immer, also im Grunde ist Sue Ellen, unsere weibliche Hauptfigur, diejenige, die von Anfang an den richtigen Riecher hat und eigentlich sofort auf Vincent Price als Professor Bondi oder Jared, wie er im Original heißt, auf die Spur kommt, aber erstmal zurechtgestutzt wird von ihrem Boyfriend, aber eben auch von der Polizei als, ach, die hysterischen Frauen, ach, guck sie dir an, na komm, Mädchen, jetzt beruhig dich erstmal, komm hier, wir werden dir beweisen, dass alles in Ordnung ist. Ach, was ist das? Komm ja. Ihr Freund Scott ist ja sowieso der Allerschlimmste. Der dann sagt, komm, ich nehme dich mal mit zur Polizei, dann erzählen die dir, wie falsch du liegst.
Du, wenn Scott wenigstens ansonsten auf der Heldenfront was drauf hätte, aber am Ende im Finale kriegt er irgendwie auch ein paar aufs Maul von, ich glaube, von Charles Bronson und wird beinahe geköpft. Er musste sogar noch gerettet werden. Toll. Also nicht mal da liefert er ab.
Nee, und da macht er auch noch Witze drüber. Also im Grunde hat sie den Tag gerettet am Ende des Films und er macht noch Witze darüber, dass er ja seinen Kopf fast verloren hätte. So von wegen, ich merke doch immer hier so das Kribbeln an meinem Hals. Und denke mir, sei du mal ganz klein mit Hut, du Wicht.
Und ich meine, ganz ehrlich, wie wird der ganze große Beweis denn gebracht? Sie hebt nur ganz kurz mal die Perücke hoch von hier Jeanne d'Arc, um dann festzustellen, aha, ja, das ist die Leiche meiner Freundin, die da zu einer Wachsfigur verwurstet worden ist. Mhm. Also nicht sonderlich gut, was die Behörden und der Rest da so irgendwie bieten, ne?
Ich weiß nicht, wie viel Konstruktives ich heute Abend über House of Wax, das Kabinett des Professor Bondi, sagen kann, weil es ist jetzt kein Film, glaube ich, der inszenatorisch oder schauspielerisch herausragend ist. Ich glaube, er hat eben eine große filmhistorische Bedeutung aufgrund seines kommerziellen Erfolges, aber eben auch aufgrund des Einsatzes von 3D-Technik, die durchaus beeindruckend ist. Es ist eben der Startschuss für Vincent Prices Karriere. Das sind aber alles eher so Meta-Attribute des Films. Streng genommen nur mit Blick auf die Geschichte, die er erzählt und die Figuren, die er zeigt, ist das nicht alles so wahnsinnig innovativ. Ich finde, das ist ein wirklich hervorragender Potboiler mit 90 Minuten, auch nicht eben überlang. Der kommt schnell auf den Punkt, der ist immer unterhaltsam. Ich hatte echt wahnsinnig viel Spaß damit. Ich kann jetzt aber auch nicht sagen, dass ich jetzt hier rausgegangen bin aus dieser Filmerfahrung und in einer Woche mich noch an irgendwelche Details der Handlung erinnern werde können.
Das wäre vielleicht ein bisschen viel verlangt. Ich habe versucht, da wieder irgendwelchen Kram rein zu interpretieren, was vermutlich kompletter Müll ist, aber wäre auch relativ offensichtlich. Es geht natürlich mal wieder darum, den Künstler, der einfach mit seiner Kunst nicht glücklich sein kann, weil immer der Kommerz im Weg ist. Und die Rache des Künstlers ist dann, den Leuten genau das zu bieten, was sie haben möchten, aber halt zu einem gewissen Preis. Und ansonsten, da bin ich vielleicht auch wieder zu weit, wir haben über ihn geredet. Tim Burton war ja ein Riesenfan von Vincent Price. Und zumindest bei zwei Szenen in dem Film habe ich so gedacht, okay, also es gibt einmal die Szene, wo halt der böse ehemalige Geschäftspartner von Vincent Price, von Professor Bondi, dann in seinem Büro drin ist und da Schubladen öffnet und das Geld, also das Versicherungsgeld halt irgendwie abzieht und der ganze Kram. Und dann kommt halt so im halbdunkeln Vincent Price da hinein und bringt ihn dann um. Wie gesagt, vielleicht kommt es mir so vor, aber ich fühlte mich tatsächlich an die Szene aus Batman erinnert, wo halt Jack Palance halt seinen Sieg über hier Jack Napier halt feiert und dann kommt halt der Joker hinein und dann gibt es noch die andere Sache, wo halt dann im Finale Professor Bondi dann auch schon entstellt, halt auf der Treppe über seinem Riesenbottich mit dieser Wachsflüssigkeit hin und her rennt und dann dort hineinstürzt. Und zumindest ich hatte so dieses ikonografische Gedächtnis, das ist so ein bisschen so, wie wenn Jack Napier in den Bottich mit Säure reinfällt, wo er dann zum Joker wird. Also vielleicht bin ich jetzt so auch zu weit dabei und denke irgendwie, ja gut, komm. Aber Tim Burton, Vincent Price, das ist jetzt nun mal eine ziemlich klare Verbindung. Und warum soll sich nicht vielleicht Tim Burton gedacht haben, gut, ich kopiere es jetzt nicht direkt, aber vielleicht so ein bisschen so. Aber ich kann mich auch irren. Tim Burton kann ich jetzt nicht fragen.
Das sind alles sehr, sehr erbauliche, konstruktive Gedanken, die ich mir gar nicht gemacht habe. Und ich finde die beide sehr, sehr richtig. Also erstmal mit diesem, was du sagtest, da motivisch Rache des Künstlers, gibt dem Publikum genau, was es will und bestraft es damit am allermeisten. Und klar, der Körperverweis auf Burton, das ist auf jeden Fall da. Kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Weil, also, die Bilder sind schon, ich wollte damit sagen, als ich sagte, die Figuren und die Geschichte ist zweckmäßig, möchte ich sagen, schlicht, aber doch so oder so ähnlich auch schon anderswo gesehen, in den Jahren davor, aber auch Jahren danach, nicht sagen, dass der Film inszenatorisch schwach ist, weil die Filmbilder sind durchaus beeindruckend. Und André Detot ist ja auch, oder André Detot, ein guter Handwerker. Ich kenne nicht wahnsinnig viel von ihm, aber die zwei, drei Sachen, die ich kenne, die sehen eben auch sehr, sehr gut aus. Also Pitfall ist zum Beispiel ein schöner Noir, den er mal gemacht hat, den ich sehr, sehr mag. Und jemand, der eben auch unglaublich viel gedreht hat, ich glaube allein 53, als House of Wax rauskam, hat er 4 Filme veröffentlicht, also statt oder seiner Regie, da echt abliefert. Also das sind schon so denkwürdige Filmbilder in denkwürdigen Kulissen. Also all das, was wir da sehen, das geht schon in den Kopf. Will heißen, ich werde mich daran erinnern, bloß eben an, ja, filigrane Details wahrscheinlich der Erzählung oder der figürlichen Entwicklung oder Dialoge wahrscheinlich weniger. Aber Filmbilder, doch, da macht der Film einiges her. Von daher, auch der Bottich mit Wachs, der ist ja toll. Klar geistert das einem Tim Burton dann 30, 40 Jahre später noch im Kopf rum und denkt sich, ja, das kriege ich auch hin. Weil, also mich hat das durchaus beeindruckt. Das ist ein wirklich beeindruckendes Set, möchte ich mal sagen.
Natürlich, das stimmt absolut. Man kann also sagen, da hat die filigrane Hand des Künstlers was Schönes geschaffen, aber halt jetzt ganz böse ausgedrückt, am Ende des Tages sind es halt schöne Wachsfiguren, aber es fehlt halt so ein bisschen das Innenleben. Schön anzusehen, aber vielleicht nicht so mit großer Lebendigkeit gefüllt.
Ja, das ist, ich würde das irgendwie nicht zu einer Burton-Vergleichskiste machen, vor allem, weil ich denke, weil man mittlerweile auch am Standard Burton nicht mehr so viel messen sollte, wenn man so auf sein Werk der letzten Jahre guckt, was ja nicht wahnsinnig beeindruckend ist, aber ich finde eben der alte Wissenschaftler oder alte Figurenbauer in Edward mit den Scherenhänden hat trotz seiner kurzen Screentime von vielleicht 10, 15 Minuten in dem Film mehr Innenleben, mehr Seele als hier unsere, zumindest in der deutschen Fassung, titelgebende Hauptfigur, nämlich Professor Bondi oder Jared im Original. Wir erfahren eigentlich nie so wirklich, was ihn umtreibt, außer dass er offenbar ziemlich mieser Kerl ist.
Er ist wahnsinnig geworden. Das ist, muss als Erklärung ganz offenbar reichen. Ja, ich habe auch also während ich ja noch nachvollziehen konnte, dass er halt seinen bösen Geschäftspartner umbringt, halt Rache, gut, okay. Aber warum er dann ausgerechnet sagt, so, und jetzt bringe ich hier die unschuldige Carolyn Jones um und verwurste sie dann halt zu Jeanne d'Arc und noch ein paar andere, das kommt nie so wirklich ganz rüber. Und dann kommt halt echt einfach nur als Erklärung, ja, der ist wahnsinnig, okay. Da schlägt man jetzt manchmal über die Stränge, ganz offenbar. Also
ist sich Carolyn Jones als Kathy hier die Flamme seines ehemaligen Geschäftspartners, den er umbringt?
Ja, genau, aber da kann sie jetzt nichts für.
Also nein, da kann sie nichts für.
Insofern, wenn das seine Motivation gewesen ist, dann ist er tatsächlich nicht mehr ganz knusper an der Waffel. Gut, okay. Ich meine, übrigens, seine Maske fand ich tatsächlich ganz hübsch.
Wow, also
seine entstellte, verbrannte Maske, weil die ist echt ganz gut. Ganz richtig. Und dann halt zusammen mit diesem schwarzen Umhang und mit diesem Hut, doch, das konnte was. Das war recht gut. Da war ich recht beeindruckt von.
Ich auch tatsächlich. Und ich muss sagen, da ich die frühere Adaption dieses Stoffes nicht kenne und da ja die Nullerjahre Neuverfilmung hier, sorry, seit ich überhaupt nicht hier dran orientiert, überhaupt keinen Vergleichswert bietet, war ich schon gespannt darauf, als wäre sich dieser unheimliche, mordende Typ, der da durch die Gassen schleicht, entpuppt, weil das Professor Bondi nicht wirklich an den Rollstuhl gefesselt ist, dessen war ich mir schon relativ früh klar, weil ich dachte, okay, das funktioniert ja so alles nicht. Also nie im Leben engagieren die Vincent Price, um dann 80% der Laufzeit dieses Films in einem Rollstuhl zu sitzen und zu sagen, ja, ja, mein Kind, ich bin der große Wachsfigurenmeister und lass aber eigentlich alle anderen die Arbeit machen. Also dass er noch eine aktivere Rolle kriegt, war klar, aber das mit der Maske hat mich dann doch überrascht, als ihm dann so auf den letzten Metern das Gesicht abfällt. Vor allem, wie sie das eben tricktechnisch umgesetzt haben. Es ist ja wirklich quasi so, als hätte er wie so eine Glaskugel auf. Also es ist keine Wachsmaske, sondern die fällt ja von ihm ab quasi wie so ein zerbrochenes Weinglas. Und das fand ich schon sehr, sehr cool gelöst, tricktechnisch. Also maskentechnisch.
Definitiv. Und dann sind wir auch mal ganz kurz bei Vincent Price, weil wann immer er dabei ist, da hat der Rest ja sowieso Sendepause, ganz ehrlich gesagt. Also Vincent Price nimmt ja jede Szene an sich und läuft auf und davon. Hm. Also zu Beginn gleich, wenn er da mit seinem Geschäftspartner, der leider, ich hätte ihn ja gerne als ständigen Antagonisten noch so ein bisschen gehabt, weil ich mochte ihn in seiner Widerwärtigkeit tatsächlich so ganz gerne, aber der geht relativ schnell hops dann leider. Aber ob er ihm dann nun irgendwie sowas erzählt wie irgendwie, ja, ich, die tolle Kunst und so, wie er da halt so die Kunst des Wachsfiguren, die Schönheit, wie er da vorschwärmt. Oder dann halt später, wenn er dann halt schon die der böse ins Spee ist und dann halt sein Publikum im Rollstuhl durch sein Horrorkabinett führt und da so richtig so dieses langgezogene, ich nenne so Vincent Price-Sprech hat, da geht mir das Herz auf, ganz ehrlich gesagt.
Ja.
Wenn Vincent Price ganz einfach da ist und der kann ja im Grunde genommen nur reden und dann ist alles gut. Ich meine, Millionen Menschen kennen immer noch wegen Thriller und da ist nur seine Stimme dabei. Und ich hatte ja einigen Leuten mal vor einiger Zeit gesagt, kennt ihr Vincent Price? Nee, nie gehört wissen das. Und dann ging es halt irgendwie, ja, hier ist Thriller-Stimme. Ja, die kenne ich, tolle Stimme. Von daher, Vincent Price muss einfach nur, kann im Grunde genommen auch irgendwo nur rumsitzen und sprechen. Dann, das genügt schon. Aber hier hat er dabei auch noch seine großartige Mimik und der ganze Kram. Niemand kann so schön süffisant lächeln wie Vincent Price, glaube ich. Und deswegen großartig, dass er das hier gemacht hat. Und schön, dass das der Startschuss seiner Karriere dann gewesen ist. Seiner richtigen Karriere, nenne ich es jetzt mal einfach.
Ich finde ihn auch ganz großartig hier tatsächlich. Also jedes Mal, wenn er, also dieser Film hat sich nötig insofern, dass ich sage, das ist kein schlechter Film. Also er hat sich nötig, unbedingt mit Vincent Price geadelt zu werden. Ich glaube, er würde auch mit dem anderen Schauspieler in der titelgebenden Rolle.
Peter Lorre wäre toll gewesen.
Ja, ich glaube, er würde auch funktionieren, genau mit dem anderen Personal vor der Kamera. Aber Vincent Price macht es eben extra gut. Also um es jetzt irgendwie in Letterboxd-Stern auszudrücken, das wäre hier klassischer 3-Sterne-Film für mich. Und mit Vincent Price werden es eben 4. Weil er einfach so gut ist. Und du hast ja, was du sagtest, spielt eben eine ganz wichtige Rolle. Die Stimme, also die Tonlage, dieses suffisante Lächeln. Es ist auch irgendwie, es hat eben immer was Doppelbödiges. Da ist eben, er gibt wirklich oberflächlichen Dialogen auch eine Tiefe, die einfach auf den Skriptseiten nicht da ist. Und die ist eben auch hier nicht da. Und das würde ich auch durchaus als Kritikpunkt an den Film richten. Wobei, ich glaube, 1953 wurden Filme einfach so gemacht. Also gerade so Genrekost, von der man erwartete, dass es die Leute ins Kino zieht, aufgrund des Spektakelwerts, also das einfach der Schauwerte und nicht aufgrund der Tatsache, dass es irgendwie jetzt wahnsinnig komplexe Figurenzeichnung und Melodrama zu bieten hat, da ist der Film einfach echt sehr, sehr dünn. Gerade der Anfang, den du auch so gerade noch erwähnt hattest, wo man sich wünscht fast, da wäre etwas mehr Dynamik und Reibung zwischen Prices Figur und seinem Geschäftspartner Roy Roberts spielte, Matthew Burke. Das kommt leider viel, viel zu kurz. Da hätte der Film wirklich so ein bisschen mehr raus machen können, um einfach spannungsfördernd zu sein. Stattdessen tatsächlich bringt eben sein Kompagnon da Leute rein, die sagen, ja, ich würde den Laden gerne kaufen und dann kauft man da irgendwie Matthew Burke raus quasi, weil er will eh nicht mehr länger Geschäftspartner sein. Er will einfach das Ding möglichst schnell monetarisieren und dann sagt er aber ihr Vincent Price Geschäftspartner, na, irgendwie das dauert 3 oder 6 Monate, das dauert mir viel zu lange. Ich fackel den Laden einfach ab und dann gibt es Versicherungsbetrug. Und in dem Moment, weil ich den Film zum ersten Mal sah, dachte ich mir noch, okay, da bin ich aber mal gespannt, wie er diesen Plan in die Tat umsetzt. Haha, schon zu spät, weil das Feuerzeug, also hat schon längst das Streichholz entzündet und die erste Wachspuppe brennt. Und ich dachte, oh, das ist aber, da lässt ja nichts anbrennen, Zwinker-Zwonker. Ja. Also, und zu dem Zeitpunkt ist der Film vielleicht 5 Minuten alt oder so. Und schon steht das Ding in Flammen und ich denke mir, okay, gut, also ein Film, der schnell zu Punkt kommt, auch mal gut. Aber wie gesagt, also da bleiben für mich so ein bisschen auch Figuren auf der Strecke, von denen ich mir einfach gewünscht hätte, mehr zu sehen. Insofern ist da für mich eben auch, weil Matthew, der Geschäftspartner, so schnell raus ist aus der Handlung, sein Tod, glaube ich, hinterlässt bei mir nicht den Eindruck, den er hinterlassen sollte. Nämlich, oh, furchtbar, schlimm, whatever. Weil wenn der tot ist, denke ich mir, ja, ich kannte dich kaum. Bisschen schade.
Vor allem muss ich zugeben, der große Plan von mir ist ja dann auch totaler Brotz, weil später hört man ihn sagen, ja, ich musste Ewigkeiten darum betteln, dass ich das Geld von der Versicherung bekomme. Und da denke ich mir dann auch, gut, wärst du mit den 3 Monaten nicht vielleicht etwas besser bedient gewesen?
Ja, ich glaube auch, ja. Also vor allem, was hat er denn erwartet?
Ja.
Alles sehr, sehr zackig, also man kommt schnell zum Punkt und dann kommen auch eben wirklich so, glaube ich, die ersten großen, genau, 3D-Effekte bei dem Brand und wenn dann die Wachsgesichter von den Figuren runterschmelzen, sieht das auch schon ultra creepy aus und ich glaube, dafür war einfach das Publikum da, 53, aber wahrscheinlich auch dieser Tage, um sowas zu sehen und nicht die filigrane Figurenzeichnung. Mein liebster 3D-Effekt ist übrigens der, wenn die später in dieser Leichenhalle sind und eine der vermeintlich toten Figuren sich aufrichtet, der toten Menschen, die da liegen. Ja. Und dann sagt da, glaube ich, einer der Leichenbeschauer, der Ärzte, wer auch immer, irgendwie, the embalming fluid makes them jump. Also quasi, ne? Das ist irgendwie quasi die Konservierungsflüssigkeit, die irgendwie Muskelnummer zusammenzieht oder so. Ich denke mir, ja, okay, also ihr nehmt euch einen Job aber auch locker, Jungs. So. Ja,
es macht ja Gewohnheit, keine Ahnung. Aber ja, stimmt.
Sehr komisch.
Sehr putzig finde ich ja dann auch. Ich meine, sind zwar schöne Wachsfiguren, aber das, ich glaube, heutzutage würde das ein bisschen spektakulärer inszeniert sein. So eine, die gehen ja eigentlich nur an diesen komischen, relativ starren Szenarien vorbei und dann fällt da eine von, so eine Frauengruppe läuft da rum, fällt dann eine von denen in Ohnmacht. Das ist,
ja.
Dachte ich auch so irgendwie, ja gut, okay, warte, aber ein bisschen empfindlich seid ihr schon, Leute, oder?
Ich glaube, das ist aber auch nur für den 3D-Effekt gut, weil beim zweiten Mal fällt die quasi in die Kamera rein.
Ah!
Genau aus dem gleichen Grund, warum eben auch der erhängte Matthew, also der Geschäftspartner, eben auch nochmal umfällt. Das wird dann auch, das ist kurz vor der Intermission, wo dann Professor Jared oder Bondi sagt, ja, die Figur war eh noch nicht fertig. Und mal kurz davor fällt er in die Kamera quasi rein. Und ich denke mir, warum fällt er denn jetzt? Es gibt rein storyseitig überhaupt keinen Sinn. Ach so, stimmt ja, weil in 3D funktioniert das, glaube ich. Dann sitzt du da im Publikum und denkst, oh, der fällt ja auf mich drauf.
Hätten mir damals mal Geld ausgegeben für 3D-Fernseher.
Ja, ah, ja. Vermutlich. Was wolltest du noch erwähnen?
Weil
du hast schlauere Gedanken als ich offenbar entwickelt zu dem Film. Aber du lebst auch schon ein bisschen länger damit.
Ich habe
vor 6 Stunden zum ersten Mal gesehen.
Ja, ich habe ihn gestern gesehen, super. Ja. Ich hatte viel mehr Zeit. Die Musik ist halt, die hat so diesen, ich sag mal so, dramatischen Horrorfilm-Vibe der 30er, 40er und 50er Jahre. Mhm. Wenn da Leute durch einen Raum rennen, dann hat das auch Wumms, sage ich jetzt mal. Mhm. Da dachte ich immer so irgendwie bei mir, okay, ja, das ist schon sehr schön, aber vielleicht eine Spur zu sehr drüber manchmal.
Mhm.
Aber ist halt sehr orchestral und sehr wuchtig. Hat wieder was für sich. Also eigentlich ganz schön.
Ja, hat mir auch tatsächlich gefallen. Ich habe das tatsächlich nicht so in Frage gestellt, vielleicht auch, weil ich nichts anderes erwartet hatte. Muss in dem Fall auch tatsächlich zugeben, der Filmmusik echt relativ wenig Beachtung geschenkt zu haben, was oft auch ein Gutes hat. Also das heißt, sie hat mich nicht gestört. Ich war überrascht, wie authentisch gruselig der Film hier und da ist. Also er hat schon wirklich so 2-3 Momente, die fand ich jetzt nicht horrormäßig erschreckend, also so, dass ich mich wirklich da unter die Bettdecke verkriechen wollte. Aber ich habe mich schon versucht, in die Situation eines Kinogängers, Kinogängerin des Jahres 53 zu versetzen, das Ganze in 3D zu gucken und vielleicht auch einfach in Bezug auf die persönliche Seherfahrung noch nicht so viel erlebt zu haben und dachte mir schon, ja, also wenn da den Wachsfiguren die Gesichter wegschmelzen oder dann am Ende Bondi oder Jared quasi hier demaskiert wird und er sein wahres Antlitz zeigt, was eben grausam entstellt ist, also voller Verbrennung, das ist schon fies. Oder wenn hier der Mörder, also Bondi selber, Jared selber, da durch die Gassen schleicht, wie der Glöckner von Notre Dame. Da dachte ich ja kurz, es sei Igor. Also als hier Igor vorgestellt wird, das ist mein Assistent Igor, dachte ich, ah, okay, jetzt kommt hier der Bucklige rein. Aber nein, das ist Charles Bronson, wie er lebt und lebt. Noch relativ jung und fit. Mhm. Charles Bronson übrigens, finde ich, tut das Altern gut. Also er war damals Anfang 30 und er sieht nicht wirklich frisch aus. Ich fand, er sah in späteren Jahren sehr viel besser aus.
Das stimmt. Und ja. Er hat auch noch keinen Schnurrbart.
Ja, ungewöhnlich, ne?
Also das ist ja in den frühen Jahren bei Ihnen, da hatte er tatsächlich noch nicht seinen charakteristischen Schnurrbart gehabt. Aber ich muss echt sagen, wann immer Charles Bronson ohne Schnurrbart einherkommt, denke ich tatsächlich auch immer, okay, ja, der ist nicht komplett. So ging es mir auch, als ich mal House of Usher mit Vincent Price dann gesehen habe, wo er auch keinen Schnurrbart hat. Dachte ich, irgendwie geiler Film, aber der Schnurrbart fehlt.
Ja, verstehe. Es gibt so Leute, die hören, die altern sehr schnell und hören dann relativ jung Alter aufzualtern und sehen dann einfach 30 Jahre lang gleich aus. Und das war so ein bisschen mein Gefühl, als ich Charles Bronson hier sah. Ich dachte, okay, mit Schnauzer könnte der eigentlich auch unser Protagonist aus Ein Mann sieht rot sein. Also, Paul Kersey. Weil er ist zwischen diesem Film und da dem gut 20 Jahre später entstandenen Death Wish kaum sichtlich gealtert. Aber gut, gut für ihn. Gut für ihn. Aber dadurch relativ wichtig, beziehungsweise interessiert mich ja authentisch. Hast du ein Lieblingsexponat in der Wachsfigurenausstellung? Weil die sehen wir ja noch und nöcher und wirklich zu Genüge. Ich habe das Gefühl, wir werden da im Laufe des Films 3 oder 4 Mal durchgeführt.
Aus irgendwelchen Gründen hatte ich einen Narren gefressen an der Attentatsszene von Abraham Lincoln.
Ja, ja.
Die wirkt recht dynamisch.
Ja, dynamisch ist ein gutes Stichwort. Ich habe mich gefragt, als er den Kopf des Attentäters von Lincoln in die Hand nimmt und den so rumdreht, da habe ich mich gefragt, ob das mit echten Wachsfiguren auch wirklich so geht. Ich würde mal sagen, nee, oder?
Nee, also nee. Das Ding ist, glaube ich, aufgesetzt tatsächlich. Echte Wachsfiguren, die sind ja in einem Guss und von daher, das würde ja nicht gehen. Aber man sieht ja, dass er verschiedene Köpfe extra fertigt. Von daher, das Ding wird einfach aufgesetzt worden sein, vielleicht noch ein bisschen Schmiere drum und gut ist. Und dann eine relativ exploitative Folterszene, die er da auch noch reingepackt hat mit einer halbnackten Frau. Das fand ich recht interessant. Also für die Zeit, wo der Film spielt.
Im Grunde macht der Film nichts anderes als das, was eben Professor Bondi auch macht da mit seiner Ausstellung, nämlich einfach oberflächliche Reize zur Schau stellen, um das ein sensationslustiges Publikum anzuziehen. Insofern könnte man ja auch dieses Selbstreflexive, was du da reingebracht hast, auch nochmal irgendwie weiterspinnen. Ne? So der Künstler wehrt sich gegen sein Publikum, indem er quasi seine eigene Kunst ins Gegenteil verkehrt. Und der Film ist ja im Grunde auch das mit seinem ganzen teilweise spektakulären, aber eben sehr offensichtlichen Schockeffekten, 3D-Schockeffekten, auch nichts anderes als das, was Professor Bondi hier macht, also oder Professor Jared, wenn er hier sagt, kommt hier rein für, nicht für die Kunst, sondern für das Spektakel und einfach um euch daran zu ergötzen, wie Menschen sterben oder Wachsfiguren sterben, ja.
Das tun wir ja auch, wenn wir ins Kino gehen.
Ja, richtig, irgendwie. Wobei, was ich ja schon merkwürdig finde, wir hatten das Lincoln-Attentat, Anne Boleyn sieht man da, Henry V., William Kemmler, ich glaube den ersten Mann, der in den USA auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet wurde. Also das sind ja alles so mehr oder weniger legendäre Figuren der Geschichte mit einem tragischen, tödlichen Schicksal. Und dann, es hängt aber da zwischendrin, und Jeanne d'Arc natürlich, die du erwähnt hattest, hängt da zwischendrin eben Matthew Burke, der fiktive Gegenspieler von Professor Bondi, beziehungsweise Jared. Und der hat ja überhaupt keinen Celebrity-Wert. Also der ist ja kein Prominenter. Deswegen frage ich mich schon, wie der da reinpasst. Und dass niemand der AusstellungsbesucherInnen das jemals hinterfragt, dass da eigentlich im Grunde ein Niemand dazwischen hängt.
Ja, da siehst du halt auch die Oberflächlichkeit des Publikums. Die interessieren sich nämlich gar nicht für geschichtliche Fakten. Die wollen nur sehen, wie einer auf dem elektrischen Stuhl sitzt oder da irgendwie verbrannt wird. Und da passt er natürlich genau hinein. Der passt mit. Die großen Gewalttätigkeiten verschwimmen zu einem großen Spektakel, wo das einzelne Schicksal eigentlich gar keinen mehr interessiert.
Ist ein bisschen merkwürdig. Da hätte ich mir mehr, hätten sich die Filmschaffenden mehr Gedanken machen müssen. Das war für mich ein inhaltlicher Bruch. Das konnte ich nicht nachvollziehen.
Ja.
Abraham Lincoln, Jeanne d'Arc und hier ist dieser Immobilienheini, der sich hier hängt hat.
Ja. Man will auch den kleinen Leuten erinnern. Ja. Keine Ahnung. Hast recht, das, wo du sagst, stimmt. Es passt eigentlich nicht so wirklich rein. Aber er hängt. Das sieht ja zumindest spektakulär aus.
Ja, ich denke mal, man hat dann, also es haben ja auch alle allergrößte Hochachtung, das ist jetzt auch mein letzter Gedanke hierzu, vor Professor Bondi bzw. Jared. Und ich glaube, man nimmt ihm das dann so als kleine persönliche Eitelkeit nicht übel, dass er eben gesagt hat, ich habe hier meinen ehemaligen Geschäftspartner bzw. Freund in dicken Gänsefüßchen hier verewigt. Aber ja, es ist eben so ein bisschen undankbare Pose. Ja. Also.
Da du persönliche Eitelkeit ansprichst, Patrick, das ist ja eine erstklassige Überleitung, weil ich habe ehrlich gesagt zu House of Wax auch nichts weiter zu sagen. Ist ein schöner, klassischer Horrorfilm, wenn man darauf steht, macht man da definitiv nichts falsch.
Ja.
Persönliche Eitelkeit. Wer hatte denn noch persönliche Eitelkeiten, die dazu führen, dass es zur Katastrophe kommt?
Du meinst vielleicht unsere Hauptfigur aus Theater des Grauens, Edward Lionheart?
Okay. Genau.
Ich glaube, ein Film, mit dem wir beide sehr, sehr viel länger leben. Wie lange kennst du den Film denn schon?
Ich kann dir nicht sagen, wie lange ich ihn kenne, aber es sind sehr junge Jahre gewesen. Das ist so ein Film, den habe ich, glaube ich, sogar schon gesehen, bevor ich 16 geworden bin. Also von daher, das ist schon eine Weile her. Minimum 30 Jahre.
Mir geht's eh nicht tatsächlich. Ich kann auch den Finger nicht mehr drauflegen, aber ich kenne ihn definitiv seit Teenager-Tagen, vielleicht sogar früher. Es ist auch ein Film, der mit allergrößter Regelmäßigkeit im öffentlich-rechtlichen Fernsehen lief. Gerne mal auf dritten Programm nachts im ersten Programm. Also der war einfach immer da. Den hat man einfach gerne gezeigt. Und den guckte man eben aber auch immer ganz gerne weg, so als Zuschauer, möchte ich sagen. Also ich habe immer sehr viel Spaß gehabt an dem Film und ihn mehrmals gesehen in relativ jungem Alter und dann viele, viele Jahre nicht gesehen.
Da gleichen wir uns. Also ich habe noch relativ vage, wenn gleich halbwegs wache Gedanken daran, wie ich den das erste Mal gesehen habe. Ich habe den irgendwie am helllichten Tag gesehen. Also sprich, es muss eine Videoaufnahme gewesen sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der im Nachmittagsprogramm lief. Garantiert irgendwo in dem dritten Programm. Und ich weiß noch, wie dann halt dieser Vorspann kommt, wo man ja eine ganze Menge Szenen aus Stummfilmen sieht, die aus Shakespeare-Adaptionen stammen. Und zu dem Zeitpunkt war ich halt noch sehr jung. Ich hatte das Konzept Stummfilm noch nicht wirklich verinnerlicht. ich hörte nur diese Musik und dann wurden da halt die ganzen, ja gerne die spektakulären Todesszenen aus diesen Shakespeare-Werken gezeigt. Und die Musik eben als Kind hat mich das so komplett so, boah, ist ja voll krass hier gerade. Mann, ist das brutal. Hoi. Und das hat auch dazu geführt, ich hatte ja auch keine Ahnung, wer Shakespeare ist zu dem Zeitpunkt.
Ja, klar.
Das führt halt auch dazu, dass ich danach dann gedacht habe, Shakespeare ist der krasseste Autor der Welt. Der hat ja nur richtig krudes, krasses Zeug voller Brutalitäten geschrieben. Meine Güte.
Ja.
Boah, ob der noch erlaubt ist, bestimmt nicht. Also das war recht putzig, was man so als Kind dann halt so denkt.
Die Opening Credits sind toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, was wir da auch sehen, die von dir zitierten Grausamkeiten in Stummfilmform, werden ja dann auch noch begleitet von so einer ganz süßlichen, schmalzigen Musik von Michael J. Lewis. Und das macht ist ja nochmal extra perfide, diese ganzen Morde da zu sehen und begleitet von la. Und ich meine, oh, das ist aber irgendwie, also auch das ist fast schon so ein bisschen. Da sieht man eben, dieser Film wurde auch von Menschen, glaube ich, gemacht, die ihr Publikum kennen und auch den Stoff, den sie da gerade verfilmen, kennen. Das ist alles, das wirkt schon sehr wissend und augenzwinkernd und hat mir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut gefallen.
Auf jeden Fall. Aber das mit der Musik, das Tolle ist ja, dass dieses süßliche Geklimpere zu den grausamen Mordszenen aus Stummfilmen, dann ja später nochmal getoppt wird mit einer noch süßlicheren Musik bei einer anderen, wesentlich grausameren Szene. So, der Soundtrack ist ziemlich gut.
Ja, ja. Theater des Grauens, Theater of Blood im Original aus dem Jahre 1973, inszeniert unter anderem oder in Szene gesetzt von Menschen, die alle Sprösslinge hatten, deren Schaffen ich eben auch sehr bewundere. Also Regie führt hier zum Beispiel Douglas Hickox, der sehr kompetenter Regisseur ist, den ich aber vor allem kenne als Vater von Anthony Hickox, der eben Sachen gemacht hat wie Waxwork oder Waxwork 2 oder Hellraiser 3, mit denen ich so aufgewachsen bin. Ich glaube, der hat auch Warlock 2 gemacht, also sehr viele Sequels. Und Wolfgang Suschitzky hier an der Kamera, den ich eben auch vor allem dafür kenne, also der ein toller DP ist, unter anderem auch mit Mike Hodges' Get Carter, einem der stilprägenden britischen Gangsterfilme gemacht hat, aber den ich eben vor allem kenne als Vater von Peter Suschitzky, der so ziemlich alle Cronenberg-Stoffe seit den 80ern gedreht hat. Sehr kompetentes Personal hier hinter der Kamera und vor der Kamera. Vincent Price, Diana Rigg, Ian Hendry, also durchaus ein bisschen bekannter auch besetzt als House of Wax. Hier kann ich zumindest auch noch vielen Schauspielenden andere Rollen zuordnen. Vor allem eben Robert Morley, auf den wir auch gleich noch zu sprechen kommen. Und bei der UFDB hat den Inhalt sogar hinterlassen Moonshade. Und Moonshade schreibt, eine unheimliche Mordserie erschüttert London und alle Opfer scheinen Theaterkritiker zu sein. Natürlich ist die Polizei dem Täter bald auf der Spur, gehören doch alle Opfer einer Gruppe an, die jährlich einen Shakespeare-Preis vergibt. Schon bald glaubt man an einen enttäuscht nicht ausgezeichneten Kandidaten, denn die Morde haben ein Merkmal gemeinsam. Alle Morde sind exakte Kopien von Toten aus Shakespeare-Dramen. Ein Name taucht auf, Edward Lionheart, gespielt von Vincent Price. Doch der ist seit Jahren tot, ertränkt in der Themse. Oder vielleicht doch nicht. Für Mr. Devlin, Ian Hendry, wird auf der Suche nach der Wahrheit jedoch die Zeit knapp, denn seine Kollegen sterben wie die Fliegen und noch dazu auf höchst originelle Art und Weise. Muss man sagen, ist inhaltlich nicht ganz unähnlich zu House of Wax und noch weniger unähnlich zu das Kabinett des Dr. Fibes, glaube ich.
Ja, definitiv. Also, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, das ist eine inoffizielle Fortsetzung der Dr. Fibes-Filme. So.
Ein bisschen lustig.
Ja, also tatsächlich, Stephen King hat mal in seinem Buch Dance Macabre damals geschrieben, dass die Dr. Fibes-Filme tatsächlich eigentlich gute Filme über Batman-Gegner sein würden. Und das würde ich auch sehen. Also Edward Lionheart würde einen erstklassigen Gegner der Batman-Comics so in den 70er Jahren abgeben. So ein Team-Gangster, der seine Morde halt nach einem ganz gewissen Modus halt so, also quasi so eine Art Joker-Variante halt mehr oder minder machen würde. Aber ja, der Vergleich zu Dr. Fibes ist mehr als offensichtlich.
Wie hat dir der Film jetzt gefallen beim Wiedersehen? Oder ist es für dich so die Art von All-Time-Favorite, von dem du auch schon im Vorfeld weißt, wenn ich den wiedergucke, habe ich einfach einen Heidenspaß daran?
Das war meine große Angst gewesen. Ich habe den Film in jungen Jahren auch öfter mal gesehen. Ich habe ihn auch mal irgendwelchen Leuten verliehen, die den meisten meinten, was sollte das denn bitte? Der ist ja gar nicht so gut. Da war ich meistens etwas verletzt, aber naja, was will man machen? Und dann habe ich ihn jetzt jahrelang, also wirklich jahrelang, vielleicht sogar 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre nicht mehr gesehen. Und jetzt habe ich halt, wie am Anfang gesagt, dieses Jahr eine gewisse Vincent Price-Phase gehabt und dann fiel mir auf, ja Mensch, du hast der Theater des Grauens schon seit Ewigkeiten nicht geguckt. Warum eigentlich nicht? Den mochtest du doch mal. Warum hast du den eigentlich nie gekauft? Ist ja ziemlich doof von dir. Mal gucken. Und dann gab es halt zum Glück relativ günstig jetzt diese Arrow Blu-ray, dann habe ich mir die geholt. Es war auch das erste Mal gewesen, dass ich den Film in Originalsprache geguckt habe, weil bis dato war es mir die deutsche Fassung gewesen, die auch sehr zu empfehlen ist, weil Vincent Price hat dort die deutsche Stimme von Sam dem Adler aus der Muppet Show. Oh,
tatsächlich, ja.
Ja. Er macht seine Sache sehr gut. Also, aber das ist immer so schön, so aus der Zeit, wenn du dann so Synchronstimmen hörst, die woanders eigentlich reingehören. Das finde ich mal ganz großartig. Ich meine, der Typ hier, der in den Helge Schneider-Film auch gern mitgespielt hat, der auch den Polizeioberkommissar in 00 spielt, ja, war die deutsche Stimme von Gonzo gewesen. Ist immer ganz hübsch, wenn sowas dann auftaucht. Das nur am Rande.
Ich höre daraus, du hattest jetzt auch wiederum deinen Spaß, auch wenn andere Menschen um dich rum sagen, so gut ist er gar nicht.
Ja, also ich war immer noch sehr angetan und diesmal ist ja die Sache die, diesmal weiß ich ja, wer Shakespeare ist. Ich habe natürlich im Laufe der Jahrzehnte auch einige von seinen Werken dann halt gesehen oder gelesen und ich kann den ganzen Kram bei Weitem wesentlich mehr wertschätzen. Ich weiß jetzt, wer Vincent Price ist. Diana Rigg sagt mir jetzt auch bei Weitem mehr. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich zum ersten Mal, wo ich den Kram damals geguckt habe, überhaupt schon mit Schirm, Schirm und Melone gekannt habe. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich kenne auch eine Handvoll von den anderen britischen Darstellern, die dort dabei sind, Robert Morley zum Beispiel und so weiter und so fort. Demzufolge, ich kann den Film jetzt noch bei Weitem mehr wertschätzen als damals und der hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen.
Sehr cool. Ich meine auch mittlerweile meinen Shakespeare ganz gut zu kennen. Will heißen, ich kenne wahrscheinlich wie die meisten Menschen seine 8 bis 10 bekanntesten Stücke. Aber ich, jetzt auch beim Wiedersehen, stellte ich fest, ich kenne doch auch ganz vieles nicht. Hier werden ja auch viele kürzere Werke oder weniger bedeutungsvolle Werke zitiert, die ich gar nicht auf dem Schirm habe, wie Troilus und Cressida oder Cymbeline, die ja einfach nicht den Stellenwert haben, aber eben gute Mordszenerien hergeben und da natürlich Theater des Grauens in die Karten spielen, weil hier geht es ja hauptsächlich darum, dass TheaterkritikerInnen auf möglichst perfide Art und Weise ums Leben gebracht werden.
Ein Traum von jedem Schauspieler im Grunde genommen. Ja. Ich bin sicher, die haben sich alle gefreut, dass sie das machen konnten.
Ja, genau. Es gab ja auch vor 2 Jahren diesen mittelgroßen Skandal mit dem Hundescheißewurf ins Publikum. War das eines Intendanten oder Regisseurs? Aber egal, du hast ja recht, das ist das, wovon alle träumen. Also alle Kunstschaffenden auf den Bühnen dieser Welt oder Leinwänden dieser Welt oder Orchesterräumen dieser Welt, die sich von der Kritik übergangen und missachtet fühlen. Und ich muss sagen, ich mag das Konzept. Ich hatte jetzt an dem Film ehrlicherweise nicht mehr so viel Spaß, wie ich ihn das letzte Mal hatte, als ich ihn vor ein paar Jahren sah. Und ich glaube, das ist einzig und allein meiner derzeitigen Stimmung geschuldet und meinem Wunsch, glaube ich, etwas erbaulichere, weniger zynische Stoffe zu gucken.
Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Weil eine Sache, die mir auch tatsächlich aufgefallen ist, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte halt jetzt ja nur diese Erinnerung von vor 12.000 Jahren und mir war echt nicht mehr klar, oder vielleicht habe ich das damals in meinem etwas kindlichen gemütlich mitgenommen, wie eigentlich menschenverachtend dieser Film ist eigentlich.
Das ja, ist natürlich.
Das ist also, ist wirklich, wirklich böse. Und die Mordszenen, die sind, also in Slasher-Filmen, manchmal sind Mordszenen halt spektakulär oder von mir ist, hey, zum Jubeln und so ein Kram. Das ist hier so gar nicht der Fall. Der Film ist, was das angeht, wirklich immens bösartig. Es hat natürlich immer ein gewisses Augenzwinkern, aber das Augenzwinkern ist sehr, sehr fies. Deswegen, ja, ich verstehe, was du jetzt meinst. Mich hat es jetzt nicht, vielleicht ist meine Reaktion auf diese Zeit eher so, dass ich denke, ja, ist ja eher das egal. Und deswegen konnte ich das besser verarbeiten. Aber ja, der Film wirkt auf mich auch wesentlich härter und gemeiner, als das jemals getan hat.
Ja, es gibt sicher auch Zeiten in meinem Leben, wo ich ein bisschen weniger moralinsauer denke und handle und fühle. Aber hier fehlte mir dann doch ein bisschen die Comeuppance, die es nie so wirklich gibt für die Menschen, die hier Böses tun. Will heißen, andere Leute umbringen. Und ich glaube, so auf dem Papier bemüht sich das Drehbuch doch darum, denen eine gewisse, ich möchte nicht sagen, Sympathiewert zuzuschreiben, aber zumindest eine gewisse, also sie haben recht im Grunde. Sie stehen auf der Seite des Guten, weil sie eben unterprivilegiert sind, weil sie die Missachteten der Gesellschaft sind, weil sie eben SchauspielerInnen sind, die darin kurz nicht ausreichend gewertschätzt wird oder eben Obdachlose, die quasi so ihr Dasein fristen außerhalb des Sichtfeldes und von uns normalen Bürgern, denen es eben mehr oder weniger gut geht im Leben. Und von daher, also einfach durch diesen Underdog-Status haben eigentlich auch schon die Menschen, die hier Morde begehen, Recht per Definition oder das Recht, das zu tun, was sie eben tun. Aber wenn sie es dann tun, denke ich mir eben jedes Mal, oh, das ist aber doch ganz schön grausam. Und ich meine, eine schlechte Theaterkritik zu schreiben, eine bissige Theaterkritik ist das eine, aber dann dafür in quälend langsamer Geschwindigkeit enthauptet zu werden oder erdolcht zu werden oder sonst wie grausam umgebracht zu werden und dann noch an ein Pferd gebunden zu werden und dein Kadaver wird doch ein bisschen durch die Gegend geschliffen vor deinen Freunden, ist dann doch ein bisschen hart.
Ja, ja,
kann ich. Sagen wir mal so, die Dichte solcher Szenen, gerade zu Beginn des Films, und ich glaube, in den ersten 30, 35 Minuten werden 5 oder 6 Morde begangen. Also immer, sobald einer tot ist von der versammelten Theaterkritikerschaft, wird eben gleich der nächste umgebracht. Das war mir, ich glaube, die Taktung so ein bisschen zackig, ehrlich gesagt, ja.
Okay, da kann ich jetzt natürlich jetzt nichts Entwaffnendes entgegenwerfen. Alles, was du sagst, stimmt natürlich, nur mich hat das Ganze nicht gestört. Ich finde, Das gibt dem Film ein angenehmes Tempo und so fies halt die Mordszenen auch sind, sie sind halt gut anzusehen, ganz klar gesagt. Das sind halt sind einfach so Sachen, die einen nicht kalt lassen. Und aber ich will jetzt hier auch nicht ankommen und sagen, perfekter Film. Deswegen sage ich jetzt einfach mal diese, bevor ich jetzt nur anfange zu schwärmen und das tun könnte. Ich will mal auf die 2, 3 Sachen halt jetzt bezeichnen, die ich nicht ganz so gut gelöst finde.
Oh, okay. Ja, klar,
also,
gerne.
Also eine Sache, das ist jetzt nichts gegen Diana Rigg, die ist toll, die ist immer toll. Aber ihre Rolle hier wird ein bisschen merkwürdig präsentiert, weil es ist ja folgendes, sie ist ja die Tochter von Edward Lionheart.
Ja, richtig.
Diana Rigg wird uns halt in ihrer Rolle als Tochter, wo sie auch so ein bisschen mit Ian Henry und der Polizei zusammenarbeitet, dargestellt, als wenn, okay, sie findet die Gegenseite zwar nicht sympathisch, aber sie arbeitet mit ihm zusammen, die findet auch nicht gut, was ihr Vater macht, ganz offenbar. Dann wiederum, in einer Szene wird einer von den Kritikern zu einer Inszenierung von Der Kaufmann von Venedig hingelockt,
ja,
wo ihm das Herz rausgeschnitten wird, das von Fleisch, und er wird von einer jungen Frau hingelockt, und das ist eindeutig Diana Rigg, die eine Perücke aufhat, und ich frage mich halt, okay, weil, ja, hä, aber was, oder soll es, und dann hat ja auch noch Vincent Price so ein Typen in seinem Gefolge mit einem Schnurrbart, einer Sonnenbrille und so krausen Haaren. Und dann am Ende dann ist die große Offenbarung, er nimmt sich diese Maske und dann, oh mein Gott, es ist Diana Rigg. Ja. Und ich glaube, der Film will mir das als großen, oh, was für ein Twist, sie war die ganze Zeit auf seiner Seite. Mhm. Und ich denke mir immer so, ja, natürlich war sie das. Das wusste ich so nach ungefähr 10 Minuten. Was willst du jetzt eigentlich von mir? Ja. Da kann der in Anführungszeichen Mann in Vincent Price von Edward Lionhearts Gefolge noch so versuchen, etwas dunkler zu reden. Ich höre, dass es eine weibliche Stimme ist. Und die einzigen beiden anderen weiblichen Rollen dort von Bedarf sind halt die der Kritikerin und die von Diana Rigg. Ian Henry hat zwar auch noch eine Assistentin, aber die macht halt nicht sonderlich viel. Und dass die da halt irgendwie groß was machen würde mit Edward Lionheart, ist halt nicht anzunehmen.
Ja.
Übrigens, vielleicht noch ganz interessant, ihre Rolle sollte bei weitem größer sein. Das sollte eigentlich eine Art Liebesbeziehung werden mit Ian Henry. Mhm. Aber das wurde alles rausgeschnitten, anscheinend aus Schaffungsgründen.
Das kann man dem Film aber heute auch noch ansehen, weil das wirkt so ein bisschen halbgar. Ich würde es dem Film auch nicht zum Vorwurf machen, weil der ist ja bereits mit 105 Minuten nicht eben kurz. Aber man sieht eben ihren gemeinsamen Szenen an, dass da eben offenbar mehr läuft, als die Kamera zeigt. Also es wird schon eindeutig.
Ja.
Also der Film hat, möchte jetzt auch den Menschen, der hier für den Schnitt verantwortlich ist, Mark und Cook, nicht zu Füßen legen und sagen, hier, du trägst die Schuld daran, weil ich denke mal, letztendlich ist hier federführend Douglas Hickox und der hat das Ganze zu verantworten. Aber ich habe auch schon das Gefühl, da steckte ursprünglich mal mehr drin, als gezeigt wird, weil auch diese Flashback-Momente, die über den Film so ein bisschen verteilt sind, ich glaube, 3 Stück gibt es davon, für mich nicht 100%ig elegant gelöst sind. Insofern, dass ich mich immer kurz orientieren musste und mir bewusst werden musste, ach so, wir springen jetzt in der Handlung zurück. Also wie genau zum Beispiel Edward Lionheart ums Leben kommt, was da genau passiert ist, erfahren wir erst relativ spät im Film, so nach einer Dreiviertelstunde plus minus, möchte ich sagen. Und dann sehen wir eben lauter Menschen, die schon mittlerweile umgebracht wurden aus der versammelten Kritikerschaft, da quicklebendig sitzen, wie sie darauf anstoßen und sich selber gerade feiern. Und ich denke mir, ach so, ja, wir sind in der Vergangenheit und da seid ihr alle wieder und am Leben. Alles klar, ich habe mich gesammelt. Aber warum wird mir das so spät präsentiert? Wiederum, genau wie diese Offenbarungsszene, als dann irgendwie Diana Rigg die Sonnenbrille, Schnauzbart und Perücke abnimmt und sagt, aha, ich bin's, der Dude, den ihr die ganze Zeit da gesehen habt. Auch als so ein Moment, wo ich denke, ja, ich glaube, das soll mich jetzt überraschen. Das ist die Intention der Filmschaffenden. Aber ich finde nichts daran wirklich überraschend. Und es dauert auch ehrlich gesagt ein bisschen zu lange, bis Vincent Price endlich stirbt. Also ich habe das Gefühl, der wandelt da 10 Minuten über diesen Balkon, bis er dann endlich in die Themse springt. Ist zwar ein großer Abgang, aber
ja, ich glaube, das sollte es, glaube ich, auch einfach mal sein. So, ich meine, Vincent Price, der stiehlt ja wieder jede Szene. Noch eine weitere Sache, weil du den Schnitt ansprichst. Eine Sache finde ich komplett desorientierend. Also einer der Kritiker wird geköpft in sein Bett. Also er und seine Frau werden betäubt.
Ach du Scheiße,
Und da gibt's ja dann, da ist er dann so wirklich, das war nur die Szene, wo ich echt so gedacht habe, okay, das ist jetzt ein bisschen übel, weil da kommt ja dann diese auf dem Soundtrack eine Melodie, so derart süßlich und wunderschön, und du hörst halt das Plätschern aus der Vene, du siehst es halt nicht, aber du hörst halt das Plätschern aus der Arterie, der Vene, der Halsvene des Kritikers, die halt gerade mit einem Skalpell eingestochen wurde, und dann hörst du später immer nur dieses Ratsch, Ratsch. Oh, doch, und das Blut spritzt ja auch irgendwie ins Gesicht von Edward Leinhardt und den ganzen Kram. Und dann ist die Sache, am nächsten Morgen wacht sie auf und stößt den Kopf von, also die Frau von dem Kritiker stößt den Kopf runter, der liegt auf dem Boden vom Wohnzimmer, Schnitt, und dann siehst du ihren Henry, wie er anscheinend früh morgens aus seiner Tür rauskommt, zu seiner Milchflasche greift und da steckt der Kopf von dem Kritiker drauf.
Ja.
Und ich fragte mich, hä, wie ist das denn passiert? Ich habe das Gefühl, ich hatte dann eben echt so gedacht, okay, der hatte keine Ahnung. Der Drehbuchautor Douglas Hickox hat sich gedacht, wir haben zwei tolle Ideen, wie wir diese Szene auflösen. Wir finden die beide geil. Wisst ihr was? Wir packen sie beide rein. Das merkt schon keiner. Und ich denke mir heute, doch, das merkt man. Das passt nicht.
Aber gut, dass du es erwähnt hast. Dann geht es dir genauso wie mir. Ich hatte nämlich jetzt zum wiederholten Mal das Gefühl, ich hätte da irgendwas verpasst, weil ich dachte, wir haben doch jetzt gerade den Appenkopf im Bett der Ehefrau gesehen. Ja. Wieso sehen wir den jetzt irgendwie noch mal 3 Meilen entfernt, vollkommen woanders, in einem völlig anderen Kontext. Aber gut, dass du es erwähnst. Dann ging es nicht nur mir so. Er hat mich auch ein bisschen verwundert. Wie gesagt, das diskreditiert jetzt für mich den Film nicht als schlecht. Ich habe jetzt auch in der Summe echt Spaß gehabt an dem Film. Ich, nach meinem Dafürhalten, braucht er einfach bloß ein bisschen, um in die Gänge zu kommen. Ich finde ihn zu Beginn zu repetitiv. Ich finde die erste Mordszene an dem ersten Kritiker, der eben mal in dieses verfallene Gebäude kommt und dann wird er von diesen Obdachlosen da überwältigt und verfolgt und am Ende da massakriert, sehr, sehr beängstigend und authentisch gruselig. Also die finde ich wirklich bis zum heutigen Tage, fand ich damals als Teenager so, bis geht mir heute noch genauso, wirklich, wirklich unheimlich und bedrückend. Und dann stirbt der Nächste und dann der Nächste und dann der Nächste und dann die Nächste. Und dann gucke ich auf die Uhr und denke mir, jetzt ist erst eine gute halbe Stunde vergangen und im Grunde sehen wir nur eine Mordszene nach der anderen. Der Zusammenhang zwischen, das sind da Theaterkritiker, an denen sich Vincent Price rächt, ist längst klar. Aber warum muss das Ganze so monoton sein und so unkreativ auch? Also spätestens, wenn er dem einen da, Sprout heißt der, im Bett neben seiner Frau liegen den Kopf abtrennt, denke ich mir, was macht der jetzt mit dem Kopf? Oder habe ich mir, also zumindest jetzt beim kritischen Wiedersehen auch schon vor ein paar Jahren gedacht, was macht der mit dem Kopf? Er lässt ihn einfach da liegen. Ich dachte, der setzt ihm vielleicht den Hund auf oder so. Oder macht irgendwas ganz Komisches damit. Er schafft eine neue Kreatur. Aber man muss ja sagen, Vincent Price als Edward Lionheart ist wirklich nicht nur als Schauspieler, das wird ihm ja vorgeworfen von der Kritikerschaft, echt unkreativ. Er ist auch als Mörder echt nicht wahnsinnig smart.
Das stimmt, und vor allen Dingen, er klaut ja. Er hat ja noch nicht mal eigene Ideen.
Ja.
Er ist ja sogar dazu gezwungen, seine, in Anführungszeichen, Kreativität, klaut er sich ja von einem großen Meister. Mhm. Er ist ja eigentlich auch nur ein Botschafter. Aber die Botschaft hat er ja anders ausgesprochen, nämlich Shakespeare.
Ja, genau.
Nichtsdestotrotz, es gibt natürlich, also ich bin nicht ganz so kritisch mit den Mordszenen, dass vielleicht, weil ich bin vielleicht auch einfach etwas milder gestimmt, denn mich hat der Film zu einem Zeitpunkt jetzt gerade, wo es mir ohnehin aus diversen Gründen eher so, boah, ging, da war es einfach ein viel zu schönes Wiedersehen mit einem Film, den ich damals sehr mochte und den ich immer noch sehr gerne mag. Und vor allen Dingen, da ich gerade in der Vincent Price, das spielt immer alles persönliche Befindlichkeit, ich will noch mal so ein bisschen damit rein. Eine Sache ist zum Beispiel, die Kritikerdame, gespielt von Coral Brown. Das ist der Film, wo Vincent Price die kennengelernt hat tatsächlich. Und das war seine dritte Ehefrau dann. Und das wird, es gibt auf der Arrow Blu-ray gibt es halt ein kurzes Interview mit der Tochter von Vincent Price. Und sie meint, sie guckt den Film eigentlich nicht so gerne, weil das ist der Film, wo halt Vincent Price Ehebruch mit ihrer Mutter begangen hat. Weil sie erinnert sich halt, sie hat sich halt zuerst gefreut, dass Vincent Price auch einer der Gründe gewesen, warum er dorthin gegangen ist und das gespielt hat. Vincent Price war absolut anglophil. Wenn man ihm gesagt hat, ey, willst du halt, keine Ahnung, in England mal über die Straße für den Film sehen? Ja, bin ich dabei. Der fand halt England komplett klasse und deswegen ist er auch mitgegangen. Und seine Tochter hat sich daran erinnert, dass sie dann auf dem Weg zu immer einen Umweg gegangen sind halt zur, zum Drehort und immer am Haus von besagter Dame vorbei. Und früher hat sie sich nichts dabei gedacht und später wusste er natürlich, ja, natürlich. Da war er gerade dabei, mit ihr anzubändeln.
Ach, das tut aber weh. Das tut mir auch schon leid.
Ja. Sie meint auch irgendwie, zu Beginn haben sie die beiden natürlich komplett gehasst. Später hatten sie ihren Frieden miteinander geschlossen. Vor allen Dingen, weil auch Vincent Price relativ klar gesagt hat, nein, seine Kinder sind ihm heilig. Die wollte wohl auch irgendwie einen Keil zwischen die treiben, aber ist ja nicht gelungen. Aber der Film ist für die Tochter von Vincent Price wohl recht bitter. Dann, auch ganz toll, hier, das wusste ich vorher einfach nicht. Also ich habe Richard III., Richard III. Ist mein Lieblingsstück von, von hier, von Shakespeare. Übrigens, großartige Empfehlung, die Verfilmung mit Sir Ian McKellen, die das ganze seine Art faschistisches England hineinpackt, großartig.
Die ist großartig,
Meine Lieblingsbearbeitung von dem ganzen Kram. Da kann hier, keine Ahnung, wie ist der Typ nochmal? Jetzt habe ich gesagt, Sir Laurence Olivier kann machen, was er will, ist mir egal. Sir Ian McKellen ist jetzt. Nichtsdestotrotz, die Szene halt hier in Theater of Blood ist ja tatsächlich, dass er Clarence in einem Weinfass ertränkt.
Ja.
Und hier muss ich noch kurz ausführen, da gefällt mir die deutsche Fassung tatsächlich besser, weil in der Kritik von dem Kritiker steht halt irgendwie drin, ich bin während der Vorstellung eingeschlafen. In der deutschen Fassung wird halt der Kritiker ertränkt in einem Weinfass bei einer gefakten Weinprobe und dann wird nichts weiter groß gesagt. In der deutschen Fassung meint dann die Vincent Price danach irgendwie, er ist wieder während der Vorstellung eingeschlafen. So völlig, so trocken runtergesagt, finde ich ganz großartig. Aber diese Szene, die kommt bei Shakespeare gar nicht vor. Das ist eine direkte Anspielung auf eine Rolle, die Vincent Price früher mal gemacht hat, als Richard III. In Tower of London. Und da ertränkt er halt besagte Figur auch in einem Weinbottich. Das wurde mir jetzt erst vor kurzem offenbar, als ich tatsächlich mal Tower of London gesehen habe, der ansonsten leider ein paar Defizite hat. Aber ich sag mal einfach so, Vincent Price, Richard III., muss man einmal in seinem Leben geguckt haben. Und ansonsten, und dann bin ich auch durch mit meinen ganzen Anekdoten. Eine Sache, die ich jetzt ganz besonders gemocht habe, ist halt die Szene mit Robert Morley.
Ja.
Neben halt so Titus und Dronikus-mäßig seinen, in Anführungszeichen, Babys, die Hunde halt serviert werden. Das ist schon ziemlich übel, aber es wird halt ein bisschen komisch, wenn man weiß, dass Vincent Price einer der ersten Foodies gewesen ist. Der Mann hat 3 Kochbücher rausgebracht, ziemlich gute sogar. Und ihn dann halt da zu sehen, wie er da halt irgendwie diesen ganzen Kochkram macht, es hat dann eine gewisse, tut mir leid, ich fand es sehr amüsant, tut mir leid, wie der Pudel, aber ich fand es toll.
Ich bin gar nicht so großer Tierliebhaber, so in letzter Konsequenz, dass ich sage, Tiere dürfen nicht auch auf der Leinwand zumindest sterben, das ist auch durchaus okay. Ich hätte mir einfach gewünscht, der Film wäre da smarter und ich glaube, und hätte vielleicht so in letzter Konsequenz gesagt, weil die Tiere tragen ja keine Schuld. Du hast ja bereits gesagt, das ist eine Mordszene, die sich ja Titus Andronicus anlädt, wo eben die, ich glaube, die Königin ihre eigenen Töchter dann verspeist, unwissentlich.
Söhne,
Entschuldigung. Und es ist, ich hätte mir eben gewünscht, dass er dann nicht ganz so werktreu handelt, also Vincent Price als Edward Lionheart und zumindest sagt, ja, das Ganze war aber nur ein Scherz. Also ich meine, der Kritiker darf meinetwegen sterben, aber in letzter Konsequenz kriegen wir als Publikum dann doch noch vermittelt, die Hunde haben überlebt. Aber nicht mal das gehört uns dieser Film. Und da bin ich mir eben nicht so, also überhaupt in Bezug auf Edward Lionhearts Figur, Vincent Prices Figur, eben bis zum Ende unschlüssig, wo sich der Film mit seinen Sympathien befindet, auf wessen Seite, weil Edward Lionheart ist ein durch und durch widerwärtiger Psychopath, der nach all dem, was wir sehen, den Zorn der versammelten Kritikerschaft auch verdient hat. Weil wenn er schauspielert, also Vincent Price ist ein hervorragender Schauspieler, aber er spielt keinen hervorragenden Schauspieler hier. Edward Lionheart ist das, was man, glaube ich, heutzutage einen Hack nennen würde.
Ein
Schmierenkomödianten, genau. Der trägt Kostüme durchaus eindrucksvoll und zitiert Theaterstücke fehlerfrei, seine Dialogzeilen, aber da ist keine Seele drin, da ist kein wirkliches Innenleben, da ist keine Innovation zu spüren, das ist alles nur sehr, sehr repetitiv und das ist immer Gleiche und er rekurriert auch immer wieder darauf, dass man ihn ja großartig zu finden hat, weil er derjenige sei, der diese alten klassischen Stoffe zu schätzen wisse und die anderen verkennen ja seine Kunst total, aber natürlich ist er ist keine Person, für die ich einen großartigen Respekt entwickle. Dennoch will der Film, das war also jetzt meine Wahrnehmung, da mögen auch unsere beiden Wege auseinandergehen, ist meine Wahrnehmung des Endes des Films, dass wir schon noch so eine Art von zumindest anteiliger Sympathie für die Entscheidung oder Verständnis für die Entscheidung, die er hier trifft, entwickeln sollen. Weil Diana Rigg kommt auf relativ unglamouröse Art und Weise dann ums Leben, wird von einer Obdachlosen erschlagen und am Ende ist alles unglaublich tragisch und wir sollen da, glaube ich, schon rausgehen mit Vielleicht war das doch irgendwie berechtigt, was er da alles getan hat. Oder liegt es nur, ich weiß nicht, ist das, sehe ich das alles vollkommen falsch und in Wirklichkeit ist Ian Hendry als Peregrine Devlin, also einer der Kritiker, ein vergleichsweise junger Kritiker, der Held dieses Films und er der große Sympathieträger. Oder gibt es gar keine Sympathieträger?
Letzteres würde ich behaupten, tatsächlich. Ja, okay. Der Film spielt in einer komplett traurigen Welt. Also am ehesten sind es vielleicht noch die Polizisten, aber einer von denen endet ja auch sehr tragisch. Ja. Und die sind jetzt auch nicht unbedingt so die, als die großen Helden gezeichnet. Ich glaube, von mir aus ist Ian Hendry noch am ehesten das, was wir als Helden nehmen könnten, aber der gehört ja auch zu den relativ arroganten Kritikern mit dazu. Also ja, richtig. Es gibt in dem Film
den kümmert ja auch vergleichsweise wenig, dass um ihn rum alle sterben. Ja. Ich habe immer so das Gefühl, der ist so, dass die Polizei kommt jeden Tag bei ihm ins Büro und sagt, übrigens, hier ist schon wieder einer ihrer Kollegen-Freunde gestorben. Ach, ist ja interessant.
Aber man sieht ja auch in ein, zwei Szenen, dass sie sich untereinander auch gar nicht so wirklich grün sind. Ich glaube, in einer Szene hat Robert Morley bei einer Beerdigung seine beiden Hunde dabei. Hm. Und dann meint halt auch irgendeiner von den Leuten, boah, geh mir weg mit den Dingern und dem ganzen Kram. Also, dass die sich wirklich untereinander respektieren und mögen, kann man ja auch nicht sagen. Nee, der Film spielt in einer völlig kalten, kaputten Welt und selbst die Kunst kann da nichts mehr retten. Und deswegen, ich find's toll, also ich finde es ja eine große Kunst, dass Vincent Price einen Schauspieler spielen muss, der eigentlich kein großer Schauspieler ist, aber sich halt da bietet wie ein großer Schauspieler. Das finde ich großartig. Und Vincent Price hat die Rollen, hat das wohl vor allen Dingen auch deswegen angenommen. Er meinte mal irgendwann, er hätte sehr, sehr gerne auf den großen Theaterbühnen halt exakt all diese klassischen Rollen gespielt. Aber das geschah halt nicht, weil er halt bekannt gewesen ist als der große Horrorschauspieler. Deswegen war ihm das mehr oder minder irgendwann verwehrt gewesen. Mhm. Ich sage mal so, er reißt das trotzdem alles an sich. Vielleicht, also es ist halt immer mit einem gewissen, ja, Zwinker, Zwinker. Du merkst schon, dass ich das hier nicht, ich spiele jemanden, der das gar nicht wirklich spielen kann, aber ich finde es gut, was er macht, tatsächlich. Ich hätte gerne ein paar von den Rollen tatsächlich in langer Form von ihm gesehen.
Okay, ich versuche angemessen selbstkritisch auch zu sein und glaube, ich hätte mir hier einfach, und das zeichnet kein gutes Bild von mir, und das ist jetzt weniger negativ dem Film anzuhaften, ich hätte mir hier gewünscht, der Film macht es ein bisschen einfacher insofern, dass er mir klarer signalisiert, auf wessen Seite hier meine Sympathien liegen sollten. Ich habe mich eben die ganze Zeit gefragt, über was ist das hier eigentlich ein Kommentar? Wer soll hier eigentlich durch den Kakao gezogen werden? Die Antwort ist, glaube ich, wie du gerade schon sagtest, alle. Weil hier gibt es keine wirklichen Sympathieträger und keinen Menschen im dem gesamten Personal, von dem man sagen kann, ach die, ach der, ja doch, auf dessen Seite könnte ich mich unbeschadet schlagen, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Nee, die sind ja alle mehr oder weniger furchtbar und am furchtbarsten von allen ist Edward Lionheart. Und auch das macht der Film ja durchaus hier und da klar, aber dann wiederum kommen eben Szenen, in denen er absolut cool rüberkommen darf und als jemand, der sehr rechtschaffen ist und sich auch irgendwie, ach, also was mir auch so aufgeschossen ist, da zum Beispiel in dem Zusammenhang, ist die Szene, in der er sich da athletisch beweisen darf im Duell, Fechtduell mit Devlin, wo eben Vincent Price inszeniert ist, als wäre er ein junger Mann und dann an diesem Seil da durch die Turnhalle schwingt und ich denke mir, warte mal, wie alt war Vincent Price? Und also komplett Peregrine Devlin, also den jungen Kritiker, der mühelos fertig macht im Fechtduell, denke ich mir, ich weiß nicht, ich würde, glaube ich, in solchen Momenten schon einfach, ich möchte nicht, dass die Pari, also dass sie sich auf Augenhöhe begegnen und sagen, der Kampf wird wirklich spannend. Aber hier Vincent Price in dieser Art und Weise dominieren zu sehen, also Entschuldigung, Edward Lionheart, ist mir einfach ein bisschen sauer aufgestoßen. Ich hätte mir einfach gewünscht, da wäre ein bisschen Spannung bei gewesen. Stattdessen ist es wieder nur eine der vielen Szenen, in der eben Edward Lionheart mühelos einen Kritiker demaskiert und denunziert und niedermacht und quasi besiegt. Ja.
Da könnte man natürlich antworten, der Wetter Edward Lionheart hat eine ganze Menge Erfahrung dadurch, dass er diesen Kampf immer auf der Bühne gemacht hat. Sprich, die beiden sind zumindest im Fechten ebenbürtig. Ja, dann von mir aus ist Herr Devlin vielleicht jetzt auch nicht, der scheut vielleicht noch dann doch wirklich diese letzte Konsequenz, dass er Lionheart töten würde, weil er nimmt ja vorne wie heißt das Ding? Sie fechten mit echten, mit echten Dingen.
Ja, stimmt, diese Gummistöpsel da ab von den Spitzen. Ja.
So, dass er da vielleicht doch noch etwas zurückhaltender ist. Edward Lionheart hat dann auch noch diese Huspe, den Hass auf seiner Seite. Ich will jetzt nicht sagen, ja, natürlich. Hier, jetzt kann ich dir hieb- und stichfest mit psychologischer Grundlage sagen, warum diese Szene absolut realistisch ist. Aber zumindest habe ich das nicht so eng gesehen, denn ich sage jetzt einfach mal, das ist dann doch so ein bisschen der Suspense of Disbelief und er ist halt der große Filmbösewicht, die können das halt. Warum? Warum schafft es irgendwie Bond-Bösewicht immer irgendwelche Leute unter sich zu haben, die wesentlich besser wären als sie und trotzdem bleiben sie halt die Bond-Bösewichte? Also.
Ja, es ist ja auch, ich glaube auch viele der von mir gedachten Kritikpunkte, die könnte man auch, wenn man an den Film sich anders nähert, durchaus auch als positive Attribute nennen. Deswegen, ich kann auch dem Film nicht böse sein. Ich habe ihn auch zu häufig dafür gesehen und auch ehrlich gesagt zu häufig mit Vergnügen gesehen, als dass ich jetzt so übermäßig kritisch rangehen will. Ich glaube nur bei diesem Wiedersehen hat er mich jetzt auf den falschen Fuß erwischt, weil ich glaube, der einfach nicht meiner derzeitigen Stimmung zuträglich ist. Aber hey, ist gut. Er ist wirklich tiptop inszeniert. Die Besetzung ist illuster und ich sehe die alle auch wirklich gerne. Ich finde auch, er bessert sich dramaturgisch gegen Ende, wenn dann die Mordszenen ein bisschen seltener werden und dafür ausgefeilter. Ich habe zum Beispiel mit den späteren Morden, also der Robert Morley-Szene, aber eben auch als diese Kritikerin da umgebracht wird, genau, Chloe Moon, die spätere Ehefrau von Price, Coral Brown, daran sehr, sehr viel mehr Spaß als an diesem sehr, sehr zackigen, wir bringen die alle jetzt hintereinander schnell weg um die Ecke, mehr Spaß. Von daher passt schon, alles gut.
Ansonsten hier noch mein Tipp für Leute, die etwas tiefer eindringen wollen in die große Vincent Price-Sphäre. In diesem Jahr, wo wir das auch nehmen, 2024, ist die Kochshow von Vincent Price. Er hat mal eine Kochshow für 6 Folgen lang gehabt, endlich auf Blu-ray erschienen.
Oh.
Cooking, Price-wise. Ich kann das echt sehr empfehlen. Also es ist halt tatsächlich wirklich in Anführungszeichen nur Vincent Price, der kocht und dabei erzählt, was er gerade macht. Aber es ist halt Vincent Price, der kocht. Mehr braucht es nicht, um glücklich zu sein. Und ich kann tatsächlich seine Kochbücher empfehlen. Die sind echt schön.
Also sehr gut.
Das hier vor allen Dingen A Treasury of Great Cooking, was den gerade heißt, ich habe gerade nicht zur Hand, wo er halt seine großen Reisen durch alle Restaurants der Welt halt irgendwie dokumentiert, noch mit seiner zweiten Frau. Und das ist so ein tolles Buch, weil es wurde Ende der 60er rausgebracht. Und du siehst dann noch diesen kompletten Überfluss in diesen Restaurants mit Bildern, wo du denkst, das würde doch halt kein Mensch machen, mit Fischplatten, die ja jeden Abend so hergerichtet werden mussten. So kompletter Exzess ist großartig, absolut großartig. Und man kann die Rezepte durchaus nachkochen. Einige vielleicht nicht mehr ganz so sehr, aber ist ganz hübsch. Also wer Vincent Price mag und kochen, seine 3 Kochbücher sind hier mit Wärme ans Herz gelegt und halt auch seine Kochshow. Vor allen Dingen sein Nasi Goreng-Gericht, wo er so viel Wasser reingemacht hat und dann irgend so einen völlig ekelhaften Kram rausbringt, wobei das eiskalt durchzieht und da gar nichts so viel kommentiert. Vincent Price, großartiger Mann. Das sagt man auch viel zu häufig, weil Vincent Price war wohl tatsächlich, ich habe jetzt nicht wirklich die ganzen harten Fakten drauf, aber der Mann, der war wohl tatsächlich so für seine Zeit extrem progressiv. Also seine Tochter ist wohl lesbisch und als sie ihr Coming Out gehabt hat, hat er sie komplett bedingungslos unterstützt und so ein Kram halt. Also der Mann, der hatte schon das Herz auf den rechten Fleck gehabt, war ein guter Mann.
Ja, ich denke auch. Jemand, der so gut vor der Kamera ist, kann irgendwie abseits der Kamera auch nicht so verkehrt sein, möchte ich behaupten. Stimmt ja auch oft nicht, ne, was man da so denkt, aber ja. Ich habe auch noch kein schlechtes Wort über Vincent Price gehört, außer irgendwie jetzt ein paar kritische Worte von seiner Tochter. So von wegen, warum müssen wir immer an dem Haus von dieser Frau vorbeigehen?
Ja, ja. Also es ist zwar einerseits bitter, aber es ist eine schöne Anekdote für den Film,
finde ich. Ja, absolut, tatsächlich, ja. Ich habe mir noch 2 Sachen notiert, die ich zumindest mal hier gedroppt erwähnt haben wollte. Und das eine ist diese Mordszene, der er quasi einen der Kritiker dazu bringt, seine Ehefrau umzubringen, indem er quasi ab Ehebruch fingiert mit dieser Frau. Und ich muss sagen, das ist so ein Plan. Ich glaube, der konnte auch nur vor gut 50 Jahren funktionieren, weil ich glaube, ich hoffe mal, heute sind wir, was so das Miteinander von Mann und Frau in der Ehe betrifft, ein bisschen progressiver. Da wird man wahrscheinlich dann eher auf den Liebhaber losgehen und versuchen, ihn umzubringen, als auf die Frau, die eine gerade betrogen hat. Und insofern, dass das auch gar nicht so weiter hinterfragt wird, dass eben der gehörte Ehemann dann gleich auf die Frau, die ihn betrügt, losgeht und sagt, du Schlampe, du hast mich betrogen und sie umbringt, ist naja, der Entstehungszeit dieses Films geschuldet und soll jetzt deswegen auch gar nicht weiter großartig bewertet werden, aber es ist okay, ich bewerte es, ist unangenehm. Und was ich kurz erwähnt haben wollte, hatte ich mir tatsächlich nicht notiert, ist mir gerade erst gekommen, gedanklich, als du die Burton Connection erwähntest in House of Wax mit dem Wachsfässern und der Deformation davon Jack Napier, also der von Dick Nicholson gespielten Figur des Jokers, ist diese fast musicalhafte Rettung von Lionheart durch die Obdachlosen, die so um ihn rumtanzen, nachdem er da die Themse runtertragt und am Ende in diesem Brackwasser da landet, hat mich jetzt auch doch sehr daran erinnert, an die Rettung hier von Danny DeVito als Pinguin, Oscar Cobblepot durch die Pinguine in Batman Returns, der auch ein ähnliches Schicksal hat.
Ja,
wobei, ich meine, also, dafür liegt ja die Origin-Story in den Comics. Also das ist jetzt nicht Tim Burtons Idee, aber die Art der Inszenierung gar nicht so unähnlich zu Theater des Grauens.
Die Origin-Story vom Pinguin in Batman Returns,
das hat
nicht das Geringste zu tun mit der in den Comics. In den Comics ist halt einfach nur ein etwas absurd aussehender Mann aus der Oberschicht, der etwas gewöhnlich ist, aber das irgendwie nicht hinbekommt, anerkannt zu werden, deswegen halt dann das Verbrechen wählt. Also das Tim Burton hat das sehr frei interpretiert. Also sämtliche Origin-Stories, die Tim Burton den beiden Batman-Filmen gebracht hat, sind sehr frei interpretiert.
Dann hat das wirklich tatsächlich so gemacht, wie du vermutet hast, und viel, viel Vincent Price-Filme geguckt, bevor er sich an Batman und Batman Returns gesetzt hat.
Ja, also ich meine, nicht umsonst war er sein erster Stop-Motion-Film Vincent gewesen, der dann ja auch noch mit ihm gequatscht wurde. Tim Burton hat ja wohl auch die letzten wirklichen wirklichen Aufnahmen von Vincent Price, der hat ja eigentlich bei hier Edward mit den Scherenhänden geplant, eine Dokumentation über ihn zu drehen. Aber dann ist er halt gestorben und dann hat er gemeint, er hat es sich übers Herz gebracht, das noch zu schneiden und das rauszubringen. Also das liegt unter Verschluss.
Ich hatte mal angelesen, dass Vincent Price kurz vor seinem Tod noch mit Dennis Hopper einen interaktiven Fernsehfilm gemacht hat und ich würde den liebend gerne sehen. Also ich weiß nichts darüber, außer es handelt sich um einen interaktiven Fernsehfilm und der kam wohl nicht wahnsinnig gut an beim Publikum und ist bis dato, glaube ich, nie im Hype-Kino erschienen. Also mich würde vor allem das interaktive Element bei interessieren, aber...
Ja, ich fürchte leider fast, das würde nicht so mit ihm rausbringen.
Nee, ich glaube nicht. Ich vermute mal, das wird so eine... welche Handlung soll dieser Fernsehfilm jetzt nehmen? Dann schalten sie doch um auf den Nachbarkanal. TV-Experiment sein, wie wir es damals auch in den 90er Jahren mal im ersten hatten. Aber
ich entsinne mich, ja.
Lässt sich schwer replizieren, wahrscheinlich auf VHS oder DVD.
Ja, wird wohl leider dann verschollen sein.
Ja. Naja. Wobei es gibt diese Black Mirror-Folge, die das mal versucht hat. Das hat die Folge aber nicht besser gemacht, muss ich sagen.
Ich sag's mal ganz klar, welche Folgen von Black Mirror seit Netflix sind dann noch gut? Die erste Staffel ging noch irgendwie, danach wollen sie mal beschließen. Aber wir schweifen schon ab.
Ja, ausdrückliche Sehempfehlung für House of Wax, das Kabinett des Professor Bondi und Theater des Grauens, aka Theater of Blood. Ich habe mich sehr gefreut, ehrlich gesagt, über das Wiedersehen.
Das ist schön.
Ja.
Hält mir ein Stein vom Herzen.
Normalerweise würde ich sagen, André, lass nicht so viel Zeit vergehen, bis wir uns wieder hören, aber wir haben doch einiges vor. Also wir verraten nichts, aber da kommt doch was. Nicht zuletzt eine Fortsetzung unserer Godzilla-Reihe in loser Reihenfolge. So.
Ja.
So alle 6 Monate mal 2 Godzilla-Filme raus.
Das reicht dann auch, oder? Ich meine, dass ich die jetzt wegbinschen könnte, wäre das auch übertrieben.
Wir hören uns wieder. Hört den Glotzcast, falls ihr nicht genug von André hören könnt. Hören wollt. Nee, warte mal.
Genau.
Falls ihr nicht genug von André zu hören kriegt, wie auch immer, hört den Glotzcast. So, schöne Grüße an Frank, deinen Co-Host. Und bis zum nächsten Mal, lieber André. Vielen Dank, dass du da warst.
Schön, dass ich da sein konnte. Danke. Ciao, ciao.